HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Immer wieder haben wir mit Lebensmittelskandalen zu kämpfen. Jetzt gibt es einen weiteren, leider auch tödlichen Fall. Und der spielt bei dem Wurstproduzenten Wilke in Twistetal bei Kassel. In der vergangenen Woche ist der nordhessische Wurstwarenhersteller Wilke geschlossen worden, und zwar wegen listerinenverseuchter Wurst. Zwei Menschen sind, offenbar nach dem Verzehr der Wilke-Produkte, gestorben. 37 weitere, möglicherweise auf Wilke zurückgehende Listeriosefälle werden beobachtet. Das Unternehmen hat mittlerweile Insolvenz angemeldet. Aber immer noch ist unklar, wo die Wurstprodukte von Wilke überall gelandet sind. Lisa Gessner berichtet.
Es gibt sie. Eine Liste mit allen von Wilke belieferten Betrieben. Hauptsächlich sind das Großhändler und Wiederverkäufer. Die Liste liegt mittlerweile allen Lebensmittelüberwachungsbehörden in ganz Europa vor. Der Verbraucher weiß damit aber nicht, wo die Wurst letztlich überall im Kühlregal gelandet ist. Und das ist ein Unding, findet Martin Rücker, Geschäftsführer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch.
Wir wissen, dass Handelsmarken betroffen sind. Wir wissen, dass Restaurants betroffen sind. Das sind die Informationen, die die Menschen wissen müssen, damit sie prüfen können, sind sie von diesem Rückruf betroffen oder nicht. Ich frage mich wirklich, muss denn hier noch mehr passieren? Was stellt man sich vor in den Amtsstuben, dass diese Informationen da sind, aber nicht öffentlich gemacht werden? Das muss dringend geändert werden.
Mittlerweile hat das hessische Verbraucherschutzministerium eine Liste mit betroffenen Handelsnamen veröffentlicht. Darunter zum Beispiel Picosta, Domino oder Sander Gourmet. Und mittlerweile ist auch klar, die Wilke-Wurst ging in drei nordhessischen Kaufland-Filialen über die Fleischtheke. Auch bei Metro wurde sie unter den Markennamen Metro Chef und Aro verkauft. Und auch in den bundesweit 53 Restaurants der Möbelhauskette IKEA ist Aufschnittwurst von Wilke verkauft worden. Nach dem Hinweis eines Großhändlers in der vergangenen Woche seien die Produkte sofort aus dem Verkauf genommen worden, sagt Sabine Nold, Sprecherin von IKEA Deutschland.
Dadurch, dass wir das Produkt sehr früh aus dem Verkauf genommen haben, denke ich mal, haben wir hier schnell gehandelt. Wir haben im Moment keine Hinweise darauf, dass ein Kunde nach dem Verzehr des Aufschnitts über Beschwerden klagt.
In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt die hessische Verbraucherschutzministerin Priska Hinz von den Grünen, dass nicht einmal Wilke selbst sagen könne, in welchen Einzelhandelsverkaufsstellen die Ware letztlich gelandet sei. Grund dafür seien die vielen Vertriebsstufen vom Großhändler bis zum Einzelhandel. Das Ministerium sicherte Aufklärung zu, machte aber auch deutlich, dass es die Verantwortung beim Landkreis Waldeck-Frankenberg sieht. Dort aber gibt man sich wortkarg. Landrat Reinhard Kubert von der SPD steht auch fast eine Woche nach Bekanntwerden der Vorwürfe nicht für ein Interview zur Verfügung. Wie es mit Wilke Wurstwaren weitergeht, ist zurzeit unklar. Am Nachmittag fand eine Betriebsversammlung auf dem Unternehmensgelände in Twistetal-Berndorf statt. Die Mitarbeiter wollten nicht mit einem Fernsehteam des HR sprechen. Ortsvorsteher Manfred Emde aber zeigte sich geschockt von den Vorwürfen.
Für mich war das eigentlich so eine mittelgroße Katastrophe für unser Dorf, für die Leute, auch für die Region. Was ist mit den Mitarbeitern, die hier sind? Also ich war eigentlich sprachlos.
Bis die Vorgänge komplett aufgeklärt sind, dürfte wohl noch viel Zeit vergehen. Allerdings zeigen Recherchen der Waldeckischen Landeszeitung, dass es offenbar schon länger schwerwiegende Hygieneprobleme bei Wilke gab. Der Lokalzeitung liegen Fotos aus dem Produktionsgebäude vor. Sie zeigen unter anderem verschimmelte Salami und rostige, tropfende Wasserrohre.
Lisa Gessner über den Fleischskandal bei Wilke aus Nordhessen. Nun gibt es eine Liste mit Handelsnamen, über die die Wurstwaren in den Verkauf gekommen sind. Die Liste hat Hessens Verbraucherministerin Priska Hinz nun veröffentlicht. Der Weiterbau der Autobahn 49 zwischen Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis und Stadtallendorf im Kreis Marburg-Biedenkopf, der ist umstritten. Die einen besetzen seit gut einer Woche den Dannenröder Forst zwischen Homberg-Ohm und Kirtorf, denn sie wollen den Bau des dritten Teilabschnitts mit allen Mitteln stoppen und verhindern, dass jahrhundertealte Bäume gefällt werden. Ja, und die anderen, die sehen die A49 herbei und verweisen auf die Wirtschaft in der Region. Reporterin Anna Spieß hat mit den Befürwortern gesprochen.
Ob ich dafür bin, dass sie auf jeden Fall kommt? Ja, man kommt ja gar nicht mehr über die Straße großartig. Ja, oder wenn man mit dem Auto rausfahren will aus den Seitenstraßen. Das geht immer nur schum, schum, schum.
Diese Frau wohnt seit Jahren in Gilserberg im Schwalm-Eder-Kreis. Was sie beschreibt, ist für viele Menschen in dem Ort Alltag. Mehrere tausend Lkw brettern täglich an ihren Häusern vorbei. Die Lärmbelästigung ist immens, berichtet auch diese Mutter.
Also mit offenen Fenstern hört man es total. Auch nachts schlafen mit offenen Fenstern ist schon schwierig. Mit Kindern, die LKWs rasen. Mit 50 wird da nicht lang gefahren.
Doch nicht nur Anwohner hoffen, dass ihre Straßen entlastet werden. Auch für die Unternehmer in der Region ist die A49 wichtig, erzählt Ulrich Eitel, Geschäftsführer der Marburger Tapetenfabrik. Er ist auch Sprecher des Arbeitskreises A49, in dem unter anderem die Kreishandwerkerschaft Marburg-Biedenkopf, aber auch heimische Unternehmen aktiv sind.
Also die Wirtschaft kriegt zunächst mal eine Planungssicherheit. Das heißt, Investitionen, die in der Region getätigt werden, werden dann vor dem Hintergrund getätigt, dass eben die Infrastruktur funktioniert. Im Arbeitskreis sind ja viele Firmen und Kommunen vereint, die alle an einem Strang ziehen. Und es sollte auch der Politik und den Betroffenen ganz klar vor Augen geführt werden, dass diese 40 Jahre Planung, die jetzt im Raum stehen, dass man die nicht gefährden darf.
Die Argumente der Waldaktivisten kann Ulrich Eitel deshalb nur teilweise nachvollziehen.
Man kann die Kritik nachvollziehen, aber sie ist ja nicht nachhaltig. Denn wenn ich eine durchgehende Straße habe, die eben einen Verkehr zum Fließen bringt, ist es was ganz anderes, wie wenn ich auf der B3 nach Kassel fahre zum Beispiel und an keiner Stelle überholen kann und im Prinzip auch die Kolonnen an LKWs, die sich durch die Örter dort schleusen, glaube ich, ist für den Umweltschutz auch nichts getan.
Damit die Diskussion friedlich bleibt und es nicht zu einer negativen Stimmungsmache kommt, hat das Aktionsbündnis Keine A49 die Befürworter zu einem runden Tisch eingeladen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Denn auch sie wollen eine starke Wirtschaftskraft im Raum Marburg-Biedenkopf. Die soll dann aber klimafreundlich sein. Ob Befürworter und Gegner zu einer gemeinsamen Lösung kommen und ob die Baumbesetzer im Dannenröder Forst den Bau der Trasse wirklich verhindern können, bleibt abzuwarten.
Reporterin Anna Spieß über den Ausbau der A49 zwischen Schwalmstadt und Stadtallendorf und was die Befürworter zu diesem Projekt sagen. Vor 2 Wochen ging ein Schock durch die Reisebranche. Thomas Cook in Großbritannien musste Insolvenz anmelden. Auch die Tochterfirmen in Deutschland wurden mit in den Strudel gerissen. Bei denen, die sich auf ihren wohlverdienten Urlaub freuten, machten sich Unsicherheit und Frust breit. Die Fluggesellschaft Condor konnte vorerst mit einem Staatskredit gerettet werden. Thomas Cook in Deutschland allerdings musste nur wenige Tage nach der Mutter in Großbritannien ebenfalls Insolvenz anmelden. Am Firmensitz in Oberursel bangen die Thomas Cook Beschäftigten seither um ihre Jobs. Gabi Beck berichtet.
Die Fahnen hängen regennass schlaff von den Stangen vor der Firmenzentrale am Thomas-Cook-Platz in Oberursel. Immerhin, sie hängen noch. 3 an der Zahl für 3 Töchter von Thomas Cook England. Thomas Cook, Neckermann Reisen und Condor. Warum auch? Es gibt noch keinen Grund, sie abzuhängen, sagt die Betriebsrätin Marina Schwarz und sie kommt lachend auf mich zu. Sie wirkt sogar etwas entspannt, trotz vorläufiger Insolvenz.
Es ist aber so, dass man das Gefühl hat, dass die Mitarbeiter eng zusammenwachsen. Also es ist ein sehr guter Zusammenhalt da. Es gibt natürlich Kollegen, die sehr verzweifelt sind, weil sie einfach Angst haben. Es gibt welche, die sind hoffnungsfroh, die schmieden Pläne.
Es könnte nach der massiven Verunsicherung so eine Art Neustart werden. Das wollen die meisten der 2000 Mitarbeiter hier und draußen in den Reisebüros. Der Insolvenzverwalter prüft eine Sanierung und wie Thomas Cook Deutschland von der britischen Konzernmutter getrennt werden kann und überleben könnte. Aber erstmal sind die Gehälter ja gesichert, weil die Bundesagentur für Arbeit praktisch die Nettolöhne zahlt. Das sogenannte Insolvenzausfallgeld. Klar, denn Arbeit gibt es trotzdem.
Das ist so, während der vorläufigen Insolvenzphase gelten die Arbeitsverträge. Das heißt, wir sind am Arbeiten. Buchungen kommen keine rein. Wir dürfen ja in der aktuellen Situation keine Reisen verkaufen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die weiterlaufen. Also natürlich müssen wir uns in erster Linie darum kümmern, unsere Kunden sicher nach Hause zu bringen.
Es gilt also erst einmal, die noch verbliebenen Urlauber nach Hause zu bringen und Geprellte zu beruhigen. So wie zum Beispiel Harald Meinert aus dem Hunsrück am Frankfurter Flughafen vor 2 Wochen.
Das heißt, sie können nicht mitfliegen. Wahrscheinlich werden wir uns nach Hause begeben. Dass man mit einem Kunden, der 3.200 Euro investiert hat, so verfährt. 14 Tage waren geplant auf Fuerteventura an der Costa Calma, ist halt dann nicht gewesen.
Thomas Cook hat inzwischen alle Reisen abgesagt und zwar bis zum 31. Oktober. Die mit in die Insolvenz gezogene Schwester Condor hat Glück. Ihrem Antrag auf Staatskredit wird stattgegeben, wohl auch weil Condor einen guten Ruf hat. 380 Millionen Euro fließen also von Bund und Land und damit die Freudentränen bei vielen der 5000 Condor-Mitarbeiter.
Die Freude ist natürlich groß. Ich meine, die letzten Tage haben wir alle gebankt, waren aber alle durch die Bank weg echt positiv gewesen, dass wir jetzt sehr gut weitermachen können. Man ist am Zittern. Ja, Glücksgefühle. Wirklich.
Wenn auch die EU zustimmt und Condor von der britischen Mutter abgekoppelt werden kann, dann könnte Condor also überleben. Kein Wunder, dass auch Thomas Cook Deutschland von einer Unterstützung vom Bund und vom Land Hessen träumt. Allerdings steht hier eine Entscheidung noch aus.
Reporterin Gabi Beck hat die Ereignisse um den Reiseveranstalter Thomas Cook für uns zusammengefasst. 2 Wochen nach der Pleite des britischen Mutterkonzerns. Kommende Woche beginnt in Hessen das neue Wintersemester an den Unis und das heißt für viele Studienanfänger erstmal eine Wohnung finden. Und das kann zum Problem werden, vor allem in Frankfurt, denn dort ist ja der Wohnraum bekanntlich sehr knapp. Für Studenten, die bis jetzt noch keine Bleibe gefunden haben, bietet die Frankfurter Studierendenvertretung nun eine Notunterkunft am Campus Bockenheim an. Reporter Martin Honecker hat sich das mal angesehen.
Die Wände sind mit Edding beschmiert, die Räume sind kalt, mehrere Feldbetten stehen herum, auf dem Boden liegen Luftmatratzen. Marcel aus Nordhessen ist gerade angekommen. Er ist der Erste in der Notunterkunft, die die Frankfurter Studierendenvertretung während der Einführungswoche anbietet. Übernachten kann Marcel hier so lange kostenlos. Danach sollte er etwas gefunden haben. Ob das klappt?
Also bis nächste Woche bin ich nicht zuversichtlich. Aber ich habe auch noch die glückliche Situation, dass ich auch noch Freunde habe, die in Offenbach wohnen, wo ich auch noch auf der Couch schlafen kann. Ich wollte das jetzt denen nicht zumuten, wenn es auch anders geht. Da werde ich aber auf jeden Fall danach vielleicht nochmal unterkommen. Und ich bin schon zuversichtlich, dass ich irgendwie irgendwas finden werde. Was wird sich dann eben zeigen?
Er wäre bereit, bis zu 300 Euro für ein Zimmer zu bezahlen und dafür aus dem Umland nach Frankfurt zu pendeln. Das könnte auch nötig werden, denn WG-Zimmer kosten laut Frankfurter Studierendenvertretung heute im Schnitt schon rund 500 Euro. Bezahlbaren Wohnraum gibt es kaum noch. Aber dafür genügend Leute, die ihn nötig hätten, sagt Kira Beninga von der Studierendenvertretung. Neben Studierenden zum Beispiel Senioren oder junge Erwerbstätige.
Und das Problem ist, dass dadurch die Mieten immer teurer werden. Wir sehen eine 8% Steigerung im Vergleich zum Vorjahr und viele sich hier gar keinen Wohnraum mehr leisten können.
Wohnungen sind zu teuer, wenn man in Frankfurt überhaupt eine findet. Das deutet darauf hin, dass es zu wenige Wohnungen gibt. Einfach so neue Wohnungen in vorhandene Stadtteile zu bauen, das könne aber nicht die Lösung sein, sagt Susanne Heeg, Professorin für geografische Stadtforschung an der Uni Frankfurt.
Grundsätzlich bin ich nicht gegen Nachverdichtung. Das ist bestimmt sinnvoll für eine nachhaltigere Stadtentwicklung. Aber unter den Bedingungen, unter den rechtlichen Bedingungen, wie Nachverdichtung gegenwärtig läuft, ist es nicht akzeptabel, weil damit die Mietpreise ansteigen. Und zwar massiv ansteigen.
Der Grund: Die neu dazugebauten Wohnungen werden teuer vermietet und heben damit den Mietspiegel für die ganze Gegend an. Anders wäre es, wenn die Stadt neue Sozialwohnungen bauen würde, die von Anfang an günstig vermietet werden. Kolja Müller vom Dezernat Planen und Wohnen der Stadt.
Am Geld können wir sagen, scheitert es in Frankfurt nicht, sondern bei uns scheitert es daran, dass wir nicht genügend Grund und Boden haben in Frankfurt. Und um Ihnen mal so ein bisschen Zahlen an die Hand zu geben, wir haben 42%, die im privaten Besitz sind. Und da müssen wir ran. Wir müssen die Privaten dazu verpflichten, im Sinne einer sozialgerechten Stadtentwicklung zu bauen und dafür zu sorgen, dass man eben Wohnraum für Studierende schafft, aber insgesamt Wohnraum auch für Leute, die wenig Geld haben.
Bis das gelingt, könnte es aber noch eine ganze Weile dauern. Den Studenten, die jetzt noch eine Wohnung suchen, hilft das erstmal nicht.
Reporter Martin Honecker über das Wohnungsproblem bei Studenten in Frankfurt und wo sie nun zur Not noch unterkommen können, wenn sie noch keine Bleibe gefunden haben. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Die Sendung, die gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.